This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Guten Tag, hier ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast mit Stefan Winterbauer, das bin ich, und am anderen Ende der Leitung mein lieber Freund und Kollege
Christian Meyer. Hallo.
Wer bist du auch so?
Wir sind angekommen in der letzten Folge des Jahres.
Sind wir das? Ja, doch sind wir. Es neigt sich sehr schwer dem Ende zu. Es ist unsere Rückblicksfolge, wo wir so ein paar Trends, wie wir sie meinen, nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Und diese bleierne Müdigkeit, die hat uns ja nicht im Griff, oder? Diese Müdigkeit, die den Bundespräsidenten und Teile der Bevölkerung im Griff hat. Hast du das gesehen als anständiger Deutscher, den Weihnachtsansprache von Steini?
Habe ich nicht gesehen, habe ich mir gespart, ich gebe es zu.
So fing die an, Moment.
Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Wohl keinen Satz habe ich in diesem Jahr so oft gehört wie diesen. Wo immer ich unterwegs war, immer wieder haben mir die Menschen von diesem Gefühl erzählt, von ihrem Bedürfnis, lieber auszuschalten, als die bedrückende Weltlage jeden Tag aufs Neue an sich heranzulassen.
Das zieht einen dann an Weihnachten schon ein bisschen runter, oder?
Er spricht aber auch erstens sehr pfarrermäßig.
Ja, das macht er immer.
Das macht er immer, das kennt man jetzt. Ja. Und der zweite, klingt er jetzt nur so absichtlich so erschöpft?
Er wirkte auch sehr erschöpft. Ich habe mir auch eingebildet, dass er irgendwie fertig aussah, auch ein bisschen rot unterlaufene Augen hatte und überhaupt, vielleicht war er krank und musste, es hat auch gehallt. Ich weiß nicht, ob sie das in der Kirche aufgenommen haben oder im Bellevue-Schloss.
Ja. Also was mir dazu einfällt, ist einerseits diese Nachrichtenmüdigkeit, News-Fatigue ist ein Fakt, ja. Das ist in vielen Studien belegt, ja. Das geht dann vielleicht auch mal wieder weg. Was ich aber nicht glaube, ist, dass er das sagt und erwähnt und dann auch irgendwie kritisiert auf eine milde Art, das ist natürlich in Ordnung. Aber ich glaube, das bringt überhaupt nichts, ja. Also, das wird nicht besser dadurch, dass der Bundespräsident den Deutschen mehr oder weniger durch die Blume sagt, jetzt schaut doch mal wieder ein bisschen mehr Nachrichten.
Ja, vor allem nicht, wenn er das mit seinen üblichen Phrasen garniert. Ich fand ja dann die Ansprache von meinem Landesvater Kretschmann, Winfried, besser, der alte Knorzer, der hat irgendwie so eine Ansprache gehalten. Ich paraphrasiere jetzt nach dem Motto, das kann alles noch viel schlimmer werden. Also der hat nichts schön geredet, ja,
sag ich mal. Die Quoten der Talkshows sind ja auch
etwas zurückgegangen. Ne? Ja, relativ zumindest teilweise zweistelliger Bereich, ne?
Ja, klar, das ist irgendwie ein Zeichen der Zeit, weil es ist alles vielleicht auch ein bisschen zu viel, ja. Vielleicht halten es immer mehr Leute einfach nach diesem Motto, die Nachrichten kommen schon zu mir, wann sie wichtig sind. Also wenn die Preise wieder raufgehen oder runter oder dieses oder jenes zu tun ist oder wieder ein anderes Land, ein anderes angegriffen hat. Ich muss mich da nicht, wie das am Anfang der Corona-Zeit auch bei der Ukraine der Fall war, so bis aufs i-Tüpfelchen informieren. Ne? Sicher, das ist auch für uns Medienschaffende natürlich ein Problem, geht auch einher mit sinkender Akzeptanz, wobei die Nachrichtenmüdigkeit als solches nicht unbedingt das Gleiche ist natürlich. Ne? Es gibt auch einfach Leute, die sagen, ja, das ist schon alles, das stimmt schon alles und das ist auch wichtig, aber ich möchte es einfach nicht mehr jeden Abend bei mir zu Hause im Wohnzimmer miterleben, was alles den Bach runtergeht oder wo alles, wo Leid und Verzweiflung herrschen.
Ja, ja, ja. Gut, aber wir sind natürlich nicht von der News-Fatigue angesteckt, sondern wir arbeiten das hier gnadenlos ab, was das Medienjahr war. Und da kommen wir als erstes, ja, unvermeidlich natürlich ein Thema, was uns hier auch schon, obwohl wir eine lange Pause hatten, dann gleich wieder begleitet hat. Das allgegenwärtige Thema KI. Es ja, es ist nach wie vor ein Riesenthema und es gibt auch einen relativ aktuellen Anlass. Die New York Times hat jetzt diese Woche, zumindest wurde es diese Woche berichtet, verklagt OpenAI, also beziehungsweise die Firma von ChatGPT, auf Milliarden, ja, wegen was? Wegen Urheberrechtsverletzungen.
Urheberrechtsverletzungen.
Ja,
ja. Ja, das ist so, ja. Also das ist, es gibt die Klageschrift offenbar, die BBC, ich habe es bei der BBC gelesen, ist da dran gekommen. Andere Medien haben übereinstimmend berichtet. Sie sagen, sie haben Belege dafür, also die New York Times habe Belege dafür, dass ChatGPT mit Millionen von Artikeln aus der New York Times trainiert wurde und dass sich dann in den Antworten, wenn man Fragen an ChatGPT stellt, Antworten wortgleich aus Artikeln wiederfinden. Und dafür hat es natürlich kein Geld, also dafür hat es kein Geld gegeben. Ja. Und das Geld wollen sie jetzt bitteschön haben, weil das zerstört halt ihr Geschäftsmodell, ist das Argument der New York Times.
Und die Firma Microsoft soll auch in der Klageschrift genannt werden. In welchem Zusammenhang habe ich jetzt nicht gelesen, aber das ist ja insofern interessant, da Microsoft ja einen hohen Anteil an OpenAI besitzt. Die haben ja auch viel Geld, ja, einige Milliarden da investiert. Und die haben halt auch viel Geld. Ja, ist ja eine der großen Tech-Firmen Microsoft, gemeinsam mit anderen großen Tech-Firmen wie eben Apple, Meta, Amazon, wenn es dann noch gibt, die sozusagen den Medien auch immer mehr, ja, umsatzmäßig das Leben schwer machen, weil die eben auch sehr viele von den Werbegeldern abgreifen. Jetzt Apple vielleicht nicht so, aber Meta vor allen Dingen und Google natürlich auch. So.
Ja, Microsoft ist, glaube ich, mit einfach drin, weil die ein wesentlicher Anteilseigner des kommerziellen Arms von OpenAI sind und die haben halt das Geld. Ja, und das wird sich im nächsten Jahr, wir machen ja nicht nur einen Rückblick, sondern auch einen Ausblick, glaube ich, nochmal verschärfen. So. Diese Fragen der, ja, ist ja. So. Ja, ja, okay. Kannst du gleich mal drauf. Diese Urheberrechtsstreits, das ist ja auch nicht der erste, die werden vielleicht sogar noch zunehmen. Da gibt es auch Klagen gegen diese Bildgeneratoren. Und ich habe in einem Artikel gelesen, auch amerikanische Wall Street Journal war es, glaube ich, dass jetzt Google, wenn beispielsweise Google diesen die KI verschärft einsetzt bei der Suche, dann wird das zu einem Traffic-Destroying-Nightmare
für die Verlage. Ja, da gab es doch diesen Feldversuch, hatten wir darüber schon geredet. Also
beim Atlantic?
Das weiß ich jetzt nicht, aber 10 Millionen Nutzer, die irgendwie untersucht wurde, wie sich das auswirkt, wenn BART, also diese Google AI, da jetzt auch in den Suchergebnissen schon viel mehr Informationen und KI aufbereitete Inhalte serviert, dass das bei dieser Stichprobe von 10 Millionen Nutzern für einen Traffic-Verfall von 30-40% bei den Publisher-Seiten geführt hat. Das ist natürlich, wenn das so kommen würde, da würden in einigen Häusern die Lichter ausgehen.
Ja, das hängt alles von dieser Frage ab, wie werden die Menschen, ja, die normalen Konsumenten, eigentlich künstliche Intelligenz in Zukunft nutzen? Werden die dann in den Suchmaschinen beispielsweise nach Nachrichten suchen? Und wenn sie das tun werden, ja, dann wahrscheinlich, zwar vielleicht nicht gute Nacht, aber dann müsste man darauf hoffen, dass es dann doch gute Abkommen gibt, Deals. Ja, mein Arbeitgeber Axel Springer hat ja mit OpenAI so einen Deal abgeschlossen. Ja, genau. Zu nicht genannten Konditionen, ob das dann viel ist oder wenig oder so, wird sich wahrscheinlich auch rausstellen. Aber ein Deal ist vielleicht auch besser als keiner. Die New York Times hat ja angeblich vorher kontaktiert OpenAI und Microsoft, um etwas zu vereinbaren. Und das ist dann irgendwie nicht so zu ihren so rausgegangen, wie sie sich das gewünscht hätten.
Ja. Das fand ich auch interessant. Ja, also Axel Springer, dein Arbeitgeber, hat es geschafft, einen Deal mit OpenAI zu machen, die New York Times nicht. Aber ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass die KI-Firmen mit allen Publishern, die es gibt, oder auch nur mit den großen weltweit solche Deals abschließen. Das wird ja auch irgendwie teuer dann und lohnt sich unter Umständen dann nicht mehr. Aber das ist alles noch total unausgegoren. Und ich fand aber interessant, auch gerade in diesem BBC-Artikel, den du ansprichst, dass da so dieses Fass aufgemacht wurde, dass so Firmen wie eben OpenAI mit ChatGPT, dass die tatsächlich von Verlagen als richtige Konkurrenz gesehen werden. Also, dass Texte generiert werden, die ähnlich sind oder gleich sind sogar wie andere Medientexte, dass damit praktisch den Verlagen auch Werbeeinnahmen irgendwie verlustig gehen und auch potenzielle Abo-Einnahmen. Weil wenn es den Leuten reicht, was sie von ChatGPT oder Bard oder wem auch immer zusammengeschrieben auf der Suchergebnisseite lesen, dann schließen sie halt vielleicht kein Abonnement ab oder gehen nicht auf eine Seite, wo sie mit einer Werbung konfrontiert werden. Es ist im Prinzip ein bisschen die gleiche Geschichte auch wieder wie mit Social Media, oder? Als Facebook groß geworden ist und Insta, das ob man jetzt Deals macht mit den Verlagen, mit den Publishern, dass sie Lizenzgebühren bekommen und die Verlage haben Angst, also die Medien haben Angst, dass ihnen die Abos flöten gehen, die Werbeeinnahmen. Und das Problem ist ja mit Social Media auch immer noch nicht gelöst. Und jetzt kommt noch ein Player, die KI auf die Bildfläche.
Wobei wir wissen, dass die Glaubwürdigkeit, ich meine, diese Umfragen, welchen Medien vertrauen Sie, sind ja auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Was sagt man da? Da sagen dann vielleicht viele Leute absichtlich, naja, soziale Medien muss man ja mit Vorsicht genießen, aber trotzdem werden sie genutzt wie Hulle.
Ja.
Aber auf der Vertrauensskala sind soziale Medien relativ weit unten und klassische Medien noch deutlich darüber, das ist dann halt die Frage. Am Ende ist die Frage, ne, reicht mir das, was ich dann da an Antworten bekomme? Wird das funktionieren grundsätzlich, wenn ich sage, erklär mir mal bitte den Nahostkonflikt? Oder sagen dann doch diejenigen Menschen, die man erreichen möchte mit den Medien, ich gehe doch mal lieber zur Medienmarke XYZ.
Ja, ja. Oder zu den Öffentlich-Rechtlichen, die beitragsfinanziert sind und wo die Privatmedien dann auch keinen Stich machen am Ende vielleicht.
Genau.
Ja.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Gut. Ja, das aber sprechen wir doch über die sozialen Medien.
Entschuldigung, ich habe hier jetzt geknüllt, weil dieses eine Thema abgeschlossen ist.
Hast du es eben denn auch geknüllt? Ich habe es, habe ich schon wieder zwischen.
Das am Anfang mit dem Steinmeier, das war ja kein Thema. Das war nur unser flottes Intro.
Ah, okay.
So habe ich es also verstanden.
Ja. Okay. Social Media, also Twitter, /X. Ne? Mhm. Ich glaube, diese Klammer auf, früher bekannt als Twitter.
Kann man sich langsam schenken, oder?
Kann man sich langsam schenken.
Es wird auch in den Medien immer mehr nur noch als X, wenn der Name auch so bescheuert ist wie noch was. Es heißt jetzt halt so.
Elon Musk hat damit gewonnen, er hat den Namen durchgesetzt.
Ja, gut, ihm gehört ja die Bude. Es war im Oktober, ich habe gerade vorher nochmal geguckt, Oktober vergangenes Jahr, dass er mit diesem blöden Waschbecken da in San Francisco in die Twitter, damals noch Twitter-Zentrale reinmarschiert ist mit diesem Überwitz, let that sink in. Ja, es ist tatsächlich
Oktober, aber 22.
Ja, ja, 22, na, ja, Entschuldigung, ja, ja. Also ein gutes Jahr, etwas über ein Jahr ist das jetzt her, dass sich Elon Musk der Vernichtung des Twitters, wie wir es kennen, gewidmet hat und man muss sagen, in dieser Sache ist er recht erfolgreich.
Ja, gut, es gibt natürlich X nach wie vor. Ja. Es funktioniert auch mehr oder weniger so wie vorher. Ich habe jetzt ganz persönlich den Eindruck, es ist nicht mehr ganz so hilfreich. Es wird seltsame Werbung mir eingespielt, die ich als trashig empfinde.
Die gute Werbung halt weg ist, ne? Die sind
aber es funktioniert halt noch, ja. Aber die Frage ist, wie viele Leute nutzen es noch, die zu diesen Top-Influencern, Meinungsmachern und so weiter gehören, für das wir Twitter ja früher immer so gepriesen haben.
Aber ich habe ganz subjektiv schon noch den Eindruck, dass immer noch Relevantes da passiert. Also wenn ich die Nachrichten gucke, irgendwie heißt es immer noch, sagt Politiker XY auf X. Ja. Ich habe noch nie gehört, irgendjemand hat was, irgendein Staatsmann oder Staatsfrau hat irgendwas auf Insta bekannt gegeben oder Gott bewahre auf Threads oder Mastodon oder Blue Sky.
Ja. Ja, bei Insta sind dann halt nur die Dubai-Influencer, die Influencer und andere, ne? Ja. So, oder bei TikTok, ja, wird ja angeblich auch immer wichtiger, TikTok für die News, aber
da kannst du halt nicht auch nicht so gut bekannt geben, weil das ist ja dann in diesem Stream irgendwie und du weißt ja gar nicht, ob du die Leute erreichst, weil kaum jemand irgendjemandem folgt. Ja, das funktioniert ja, so ja ganz die, anders. Ja. TikTok, die TikTok-Mechanik.
Also, bei Twitter muss man halt feststellen, dass wahrscheinlich das Hauptproblem für Elon Musk die sinkenden Werbeeinnahmen sind, ja, um den ganzen Laden zu finanzieren. Angeblich ist es ihm ja wurscht, wie viel das jetzt noch wert ist, nachdem er 44 Milliarden dafür bezahlt hat. Aber am Ende kann es auch dem reichsten Mann der Welt nicht egal sein, was damit jetzt eigentlich, wohin er da wirtschaftlich fährt, weil das wollte er ja auch wirtschaftlich erfolgreicher machen als vorher. Das war ja sein Ziel.
Ja, einerseits wirtschaftlich erfolgreicher und ich glaube, also natürlich kenne ich Elon Musk nicht, aber solche Leute wie er, die haben ja schon, naja, ein Ego, ne? Und das will ja eigentlich auch gepflegt werden. Und es kann ihm eigentlich nicht gefallen, dass er jetzt die ganze Zeit dafür nur in die Fresse bekommt in den Medien, dass er so als Vollidiot und Boomer dargestellt wird. Das muss den ja eigentlich wurmen. Er hat ja wahrscheinlich ein ganz anderes Selbstbild von sich und Twitter macht ihm bestimmt keine gute Laune. Also Milliardenverluste und richtig schlechte Laune. Das ist.
Das darf man öffentlich natürlich niemals zugeben. Dann nein, sagt man aber lieber, so die Werbekunden, die weg sind, die sollen sich mal ins Knie. Und ja, ansonsten geht das jetzt weiter, bis es wahrscheinlich irgendwann oder bis es irgendwann nicht mehr weitergeht. Oder es ja, geht einfach immer weiter, ja, man weiß es.
Was
nicht,
vergangene Woche, ich glaube ja, oder vorvergangene Woche, wo wir über Threads geredet haben, diesen ja, Twitter-Konkurrenten von Meta, also Instagram und da war das noch ganz frisch, ja, und da war ich ja auch so ein bisschen drauf, dass ich gesagt habe, ja, ich könnte mir vorstellen, das wird so eine Konkurrenz, weil es auch so kommerziell ist und niedrige Eingangsschwelle und mit Instagram verknüpft. Mittlerweile, ich weiß nicht mehr, also mein persönliches Nutzungsverhalten, schon nach einer Woche, ich gucke da kaum noch rein, weil da einfach nichts Interessantes passiert bisher.
Wie gesagt, ist das so das Clubhouse der Mikroinformationsdienste? Ja, nee, selbst nicht Clubhouse, weil Clubhouse hatte ja einen Boom und dann ja, war es auch ganz schnell wieder vorbei. Aber
Clubhouse, da war, fand ich schon absehbar, dass das nur ein Strohfeuer ist. Da bin ich mir bei Threads nach wie vor nicht so sicher. Aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, so eine neue, in diesen Zeiten eine neue, richtig relevante Plattform zu etablieren. Und ob das so am Reißbrett funktioniert.
Naja, ich glaube, ein weiterer Trend ist schon in sozialen Medien, dass diese Art von Entpolitisierung weitergehen wird. Ne? Also mit Ausnahme von X, weil sich ja der Elon Musk der radikalen Meinungsfreiheit verschrieben hat, ist das nicht der Fall. Aber da fragt sich dann, wird es wirtschaftlich weitergehen? Bei den anderen siehst du halt eine zunehmende Zurückhaltung. Die wollen gar keine News-Plattformen oder sowas sein. Das, was uns auch interessiert, Threads soll es dezidiert nicht
sind Twitter sie aber in diesem teilweise Punkt natürlich ersetzen. Doch. Also ich weiß gar nicht, wie viele junge Leute, immer wenn ich junge Leute treffe, sagen die, das frage ich ja, wie konsumiert ihr Nachrichten? Insta. Ist immer so die Standardantwort.
Ja, weil man da vielleicht bei 50 Sachen, die man gesehen hat, Postings,
die folgen dann der Tagesschau,
die Tagesschau gesehen hat, ne?
So. Ja.
Und das ist good enough, das glaube ich auch, ja. Für uns Medienschaffende, für uns privat, ist das nicht good enough, weil uns das nicht.
Wir haben dann schon, wir folgen schon mal der Financial Times und so.
Nein, ich meine das nicht so von uns individuell, sondern für die Medienindustrie wird es nicht reichen. So. Aber man hat ja auch gerade bei Meta gesehen, die haben sich rausgezogen, eigentlich aus der Journalismusförderung. Die haben gesagt, News interessiert unsere Nutzer sowieso nicht. Das sind nur 3% der Inhalte, die bei uns zur Kenntnis genommen werden, sind irgendwie nachrichtenrelevant und so weiter. Deswegen glaube ich, das wird immer noch weiter abnehmen. Dazu kommt ja auch noch, dass die EU heftig reguliert mit diesem Digital Services Act. Da muss man sich dann drauf einstellen. Am besten ist man irgendwie, man vermeidet das alles, weil Nachrichten und Auseinandersetzungen, Konflikte führen natürlich zu
Hetze auch. Und kein Geld.
Ja, so ein bisschen ist es ja leider so.
Ja? Ja, okay. So, jetzt suche ich, Moment, wo habe ich denn meinen Knüllerknopf hier? So.
Ja, wir wollten über die Meinungsfreiheit sprechen, ein großes Thema. An sich auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich, denn wenn Medien über die Meinungsfreiheit sprechen, sollte man doch denken, ist alles in Ordnung mit der Meinungsfreiheit, oder?
Ja, eigentlich ist soweit schon vieles noch in Ordnung mit der Meinungsfreiheit. Also es gibt ja immer diese Cancel Culture im gottschalkschen Sinne, dass manche Leute denken, sie können nicht mehr alles sagen, was sie denken. Was, glaube ich, einfach Bullshit ist. Man kann das schon sagen, was man denkt, zumindest solange man sich im justiziablen Rahmen bewegt, muss dann natürlich mit Konsequenzen rechnen, wobei es manchmal dann auch Konsequenzen gibt, ja, die über die Stränge schlagen, wo jemand vielleicht tatsächlich ein bisschen mundtot gemacht wird. Aber das sind doch, glaube ich, Randerscheinungen. Im Prinzip, alles in allem, finde ich, haben wir schon noch eine intakte Meinungsfreiheit und eine Vielzahl der Stimmen bei uns.
Ich komme da gerade mal mit einer aktuellen Umfrage reingegrätscht.
Ja, gerne.
Es gibt den sogenannten Freiheitsindex, wird entstellt von dem Medientenor.
Das sind die Zitate sonst dem erzählen.
Ja, Auswertung von wer hat die exklusivsten Inhalte, wer wird wie oft zitiert und so weiter. Roland Schatz hat das vor vielen, vielen Jahren gegründet und der kooperiert seit einiger Zeit mit Allensbach, ja, dem renommierten Meinungsforschungsinstitut. Und die haben jetzt gerade wieder vor ein oder zwei Wochen diesen Freiheitsindex veröffentlicht. Und da war die Frage, die gestellt wurde: Haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann? Oder ist es besser, vorsichtig zu sein? Man kann frei reden, aus der Gesamtbevölkerung sagen demnach 40%.
Mhm.
Und es ist besser, vorsichtig zu sein, sagen 44%.
Was immer das auch heißt, vorsichtig
zu sein. Ne, und dann haben die das nochmal nach Parteipräferenz gesplittet und dann sagen die, bei der CDU/CSU ist es zum Beispiel sehr ähnlich, 39% sagen, man kann frei reden, 43% sollen lieber vorsichtig sein, und bei den Grünen zum Beispiel ganz anders, da sagen 75%, man kann frei reden. Ach. Und es ist besser, vorsichtig zu sein, nur 19%.
Ja,
wiederum bei der bei der AfD 11%, man kann frei reden. Und es ist besser, vorsichtig zu sein, 62%. Das ist jetzt, ich werfe das mal einfach so in den Raum.
Ist das überraschend?
Nee, überraschend nicht.
Nee. Also es ist ja schon so, im Diskurs ist so die, eine grüne Weltsicht schon meistens anschlussfähig. Zumindest jetzt so in unseren Kreisen, ne? In den Medienkreisen.
Ja,
da wird jetzt also keiner sagen, oh, die AfD, da hat sie, so da in dem Punkt hatten sie nicht ganz unrecht oder so, wird ja keiner sagen, selbst wenn er es denkt, weil man weiß, dass man da.
Man hört es in letzter Zeit schon häufiger.
Häufiger als früher.
Dass es heißt, eigentlich kann man die ja nicht wählen, aber.
Aber, ja.
So, und ich will das auch überhaupt nicht bewerten. Ich glaube einfach, es gibt auch noch eine weitere Aufsplittung in Bildung, ja. Also die weniger Gebildeten sagen, es ist besser, vorsichtig zu sein. Ja, so. Aber es ist so eine, ich glaube, am Ende ist es so ein gefühltes Klima, wo man dann denkt, da passiert was mit einem oder wird man irgendwie geächtet oder hat man Probleme im Job oder mit Freunden, Familien, wenn man seine Meinung sagt. Ich glaube im Grunde auch, solange wir dieses Thema auf der Tagesordnung haben und überhaupt, ne, der Stern hat ein Titelbild gehabt. Was darf ich heute noch sagen mit so Leuten drauf, die sich die Hand vor den Mund halten,
wie die Nationalmannschaft in Katar. Ja,
genau. Ne, so lange wir darüber reden, befinden wir uns ja nicht in einer Meinungsdiktatur. Da sind wir weit, weit, weit davon entfernt. Das sind mehr so gefühlte Geschichten, glaube ich, so in verschiedenen Räumen, in denen man sich so bewegt, im öffentlichen Raum, im privaten Raum, wo man sich dann denkt, vielleicht sage ich jetzt nicht dieses oder jenes, ne? Und das bezieht sich dann vielleicht auch auf aktuelle Krisen. Wenn wir jetzt mal nicht über Nahost und Ukraine und so weiter reden, sondern wir reden mal zum Beispiel über dieses Heizungsgesetz da, was der Habeck und so doch kommunikativ vor allem ziemlich vergeigt haben. Da war es aber doch eigentlich fast überall, was ich so gehört habe, Common Sense,
dass
das nicht
sagen.
Gut gelaufen
das ist. Interessant. Also, da bildet sich dann so eine These heraus, die plötzlich mehrheitsfähig ist, anschlussfähig. Ja, das ist aber auch vielleicht, weil die Medien, also ich weiß nicht, ob die Medien tatsächlich sowas wie eine Meinungsführerschaft da noch haben in Deutschland, aber es war ja auch medial in der Kommentierung, wurde das sehr kritisch durch die Bank eigentlich gesehen, das Heizungsgesetz. Und da konnte man sich sozusagen sicher sein, wenn man jetzt sagt, Heizungsgesetz finde ich blöd, muss man auch meistens dann noch gleich dazu sagen, vor allem haben sie es schlecht kommuniziert. Dann war mal so auf der Mainstream-Seite. Ne?
Na, oder wenn wir über das viel heiklere Thema, also gefühlt heiklere Thema Migration sprechen, ne? Da haben doch so viele Landtags- und ja, irgendwie Vertreter von so Kommunen in Talkshows gesessen oder auch ihre Meinung kundgetan, ohne jetzt irgendwie zu diffamieren, sondern einfach nur zu sagen, wir haben hier ein Problem und das kriegen wir nicht mehr in den Griff. Das ist doch auch schon eigentlich auch weitgehend akzeptiert.
Mittlerweile, aber ich glaube, da hat auch so eine Verschiebung stattgefunden in diesem Thema Migration. Also das ist wesentlich salonfähiger geworden mittlerweile, die unkontrollierte oder wie es manchmal heißt, irreguläre Migration stark zu kritisieren als noch vor, was weiß ich, vielleicht zwei Jahren oder so.
Also eigentlich glaube ich nach wie vor, dass die Meinungsfreiheit an sich intakt ist, wie du ja auch eben gesagt hast, und dass es aber dieses gefühlte Unwohlsein gibt, zu sagen, mit wem kann ich was eigentlich noch besprechen.
Ne? Ja, ja.
Und das führt dann zu diesen Umfragen und da, ich glaube, da sozusagen den Umkehrschluss zu sagen, also sind die Medien nicht mehr so, ist das Meinungsspektrum jetzt eingegrenzt? Ich weiß
das halt
nicht,
das habe ich schon immer für Kokolores gehalten, weil wir haben schon noch so ein Spektrum an Medien, ja, du hast ganz rechte Medien, du hast teilweise rechtsradikale Medien, die in Deutschland frei verkauft werden, du hast ganz linke Medien, du hast ganz viel dazwischen, also das ist...
Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch hier bei unseren Zuhörern Leute, die sagen, ja, jetzt sagen sie genau das, um ihre eigene Position zu stärken, um zu sagen, ja, die Journalisten, die müssen das ja sagen, dass es eine intakte Meinungsfreiheit gibt, aber schau dir doch mal an, was hier und dort und da, ja, na, da sollen doch Leute mundtot gemacht werden und so. Das sind ja auch einzelne Fälle, wo man dann immer genau hinschauen muss und sagen, was passiert da.
Das wird aber häufig auch thematisiert. Also dann kommt ja immer der Aufschrei, oh, wieder Cancel Culture und die sollen mundtot gemacht werden und so. Das ist ja nicht so, dass das einfach stillschweigend hingenommen wird, wenn es solche Fälle gibt.
In den USA gibt es sogar so eine Gruppe von Leuten, die sind auch sozusagen diesem Musk-Lager so ein bisschen zuzurechnen. Die sprechen von einem Censorship Industrial Complex. Ja, also ja, das ist ein Zensurkomplex.
Das ist ein nettes Wort, eine nette Wortschöpfung, aber... Ja, doch der Grundlage, faktischen Grundlage. Ne,
also ja, ich glaube, wir müssen aber bleiben, einzelne Fälle zu betrachten und zu sagen, wie dort mit einzelnen Leuten, die ihre Meinung gesagt haben, umgegangen wird, das ist so, das muss man auch offenlegen, ja, aber im Großen und Ganzen ist da jetzt... Aber ich fühle mich auch schon fast wieder unwohl zu sagen, ist ja alles in Ordnung, denn es ist ja irgendwie nicht alles in Ordnung. Es ist schon viel durcheinander gekommen und allein, dass diese Themen thematisiert werden, zeigt ja, da stimmt was nicht, denn sonst müsste man es nicht machen. Ne? Mhm. Aber
und da können wir doch dann schön auf diesen Artikel im Economist kommen, der jetzt auch schon ein paar Tage her ist. Er ist aber sehr, sehr lang, deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis ich zumindest die Zeit gefunden habe, den zu lesen. Da geht es nämlich auch um so die innere Meinungsfreiheit von den Medien, aber auch um das, was du gerade gesagt hast. Der Artikel ist in dem Magazin 1843 vom Economist erschienen. When the New York Times Lost Its Way, heißt er, recht spektakulär. Und geschrieben ist er vom ehemaligen Op-Ed-Chef, also dem Chef des Meinungsressorts bei der New York Times, der auch für Gastbeiträge verantwortlich ist, James Bennett. Und da gibt es eine Geschichte. Ich meine mich zu erinnern, dass wir damals auch im Podcast darüber gesprochen haben.
Ja, haben wir ja.
Das ist jetzt schon ein bisschen her, ein paar Jahre, als diese Unruhen in den USA waren, anlässlich dieses Falls George Floyd, der Schwarze, der von dem Polizisten getötet wurde, der den Kopf runtergedrückt bekam. Dann gab es aus diesem Fall resultierend die Black Lives Matter Bewegung und Unruhen auch in USA, vor allem so Riots, so Aufstände, Plünderungen und so weiter. Das war eine aufgeheizte Phase. Und in dieser Phase ging natürlich auch die Diskussion, die Debatte hoch her. Und in den New York Times erschien dann ein Gastbeitrag von einem Tom Cotton. Der ist Senator aus Arkansas und Republikaner und eher konservativ. Und dieser Gastbeitrag war überschrieben mit Send the Troops In. Und der Cotton hat halt in diesem New York Times Gastbeitrag dafür plädiert, man soll jetzt die, ich weiß gar nicht, Armee oder Nationalgarde, auf jeden Fall militärische Truppen einsetzen, um diese Aufständischen da zur Raison zu bringen. Und da gab es dann...
Weil es gab ja tatsächlich Plünderungen und so weiter, die jetzt mit dem reinen Protest gegen Rassismus, gegen
Polizeigewalt und so, es lief alles aus dem Ruder ziemlich. Ja.
Ja.
Und dieser Gastbeitrag von diesem Tom Cotton, der sorgte wiederum für einen Aufschrei innerhalb der New York Times, aber auch in der Medienszene in den USA und dann auch weltweit, weil New York Times ist ja weltweit auch immer von Interesse, weil... angeblich das unmöglich gewesen ist, dem so eine Plattform zu bieten, so eine radikale These aufzumachen. Leute in der New York Times haben dann auch argumentiert, er habe damit auch Reporter in Gefahr gebracht, mit so einer, indem man so etwas da veröffentlicht. Und ins Kreuzfeuer der Kritik rückte eben jener James Bennett, der Chef der Meinungsseiten, der letztlich verantwortlich war, dass dieser Artikel erschienen war, der ihn aber nicht selbst bearbeitet hat, sondern das ist eine größere Abteilung innerhalb der New York Times und ein Kollege von dem hat sich halt um diesen Gastbeitrag gekümmert, der diesen Artikel vor der Veröffentlichung auch gar nicht gelesen hatte. Das wurde ihm stark angekreidet. Das haben wir, oder ich glaube ich damals, als wir den Fall besprochen haben, auch gesagt, dass das irgendwie ein Fehler war oder gar nicht geht, wenn das so ein kontroverser Artikel ist, dass denn der Chef der Meinungsseite dann nicht liest, weil es sieht dann total blöd aus. Dann gibt es Kritik, Aufregung, Shitstorm und dann muss der sagen, oh, ich habe ihn aber gar nicht gelesen. Ja, das stellt sich mir jetzt nach der Lektüre dieses Artikels so ein bisschen anders dar. Ja, und dieser James Bennett wurde intern eben massiv kritisiert. Es gab dann Gegenartikel, Gegenmeinungsstücke in der New York Times, warum dieses Meinungsstück von diesem Tom Cotton nie hätte erscheinen dürfen. Und ultimativ wurde er dazu aufgefordert, zu kündigen, also die Zeitung zu verlassen. Eine Aufforderung, der er dann nach kurzer Bedenkzeit und Diskussion auch nachgekommen ist. Und jetzt eben Jahre später hat er diesen ganzen Fall nochmal aufgerollt. Auch das ganze Meinungsklima der Zeit spielt da eine Rolle. Auch sein Werdegang bei der New York Times. Er war dann zwischendurch auch mal bei The Atlantic, auch super renommiertes US-Medium. Und seine These ist es, wenn ich das jetzt richtig so ganz knapp wiedergebe, ist, dass ich etwas geändert habe bei der New York Times, vielleicht auch bei anderen Medien, und zwar diese Trennung, die es früher im vor allem angelsächsischen Journalismus so stark gegeben hat, diese Trennung zwischen Fakten und Meinungen, was ja auch bei uns oft hieß in der Debatte, ja, die Angelsachsen-Medien, die trennen so schön, ja, das hätten wir ja auch gerne, bei den Deutschen vermischt sich das alles immer mit Kommentar und Meinung und Haltung. Und Bennett argumentiert jetzt eben, dass es auch bei der New York Times so weit gekommen sei, dass diese Trennung nicht mehr so gegeben ist, wie er das noch gelernt habe, sondern dass auch der Newsroom, die Riesenabteilung mit vielen Ressorts, die eigentlich nur für Fakten zuständig sind, dass da auch immer mehr Meinungsartikel veröffentlicht werden, die aber gar nicht im Meinungsressort laufen, sondern die dann praktisch wie Fakten daherkommen, in Wahrheit aber Meinungen sind. Und
er sieht das als Problem. Ja, gut, das ist ein Problem, wobei ich manchmal denke, diese scharfe Trennung gibt es ja in Beiträgen bei uns manchmal auch nicht so sehr. Ich meine, ich bin im Kulturressort, da sind Meinung und Bericht auch, gehen ineinander über, aber das als sozusagen als Leser, als informierter Leser merkt man das auch.
dass es jetzt keine reinen Nachrichten immer nur sind. Ne? In Nachrichten soll es natürlich keine Meinung geben. Man hört es immer wieder, dass gefordert wird, das muss stärker getrennt werden. Ich finde das im Prinzip auch richtig. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass gerade die Leute, die das jetzt besonders fordern, dass das sowas ist, was irgendwie gut klingt und informiert klingt, aber in Wirklichkeit auch ein bisschen hergeredet ist als Problem. Aber gut, also Nachrichten und Meinungen sind natürlich voneinander zu trennen, aber es gibt auch viel dazwischen, das meine ich so. Aber was Bennett eben auch schreibt, ist, dass die New York Times immer so einen Liberal Bias gehabt hat, also eine so ein bisschen Tendenz, linksliberal, ja, so wie wir das von deutschen Zeitungen natürlich auch kennen, Süddeutsche oder Zeit, aber dass sie das, also die haben sich ja so ein bisschen bewegt, auch mehr Ausgleich zu schaffen, aber das Grundpublikum dieser Medien ist halt eben eher linksliberal und dass die das aber aufgegeben haben zugunsten dieser Haltung, dass man eine Debatte lieber gleich beenden will oder gar nicht mehr so richtig führen will und dass das eigentlich sozusagen der illiberal Turn, die Hinwendung zum Illiberalismus ist, indem man andere Meinungen, die einem nicht einem, ja, aber die der dem Blatt, der Überzeugung von dem Blattmacher nicht entspricht, also pro Trump beispielsweise, ja, Tom Cotton, der das geschrieben hat, ist ja ein Trumpist eigentlich gewesen, ne, dass man das eben gar nicht mehr führen will, dass man die andere Seite, die sogenannte andere Seite, nicht ernst nimmt, dass man sie mundtot machen will, dass man nicht die Debatte mit ihr führen will, sondern lieber sagt, darüber wollen wir erst gar nicht reden. Ja, ne?
Und das fand ich so super interessant auch an diesem Artikel, weil er auch dieses Argument gebracht hat, das ihm vorgeworfen ist, wie kann man so jemandem wie diesem Trumpisten Cotton eine Plattform bieten? Und das ist ja so ein Argument, was bei uns auch ganz häufig fällt. Wie kann man der AfD eine Plattform bieten oder den Verschwörungstheoretikern oder den Impfgegnern oder sonst irgendjemandem? Und diese Theorie, dass man die dann groß macht, indem man diesen Leuten, diesen Strömungen eine Plattform bietet, da schreibt der Bennett so ein bisschen gegen an und das finde ich eigentlich auch. Also ich fand diese These, dass man anderen Stimmen, die man selbst, die man für gefährlich hält, ja, oder die aber einfach auch Teil der Debatte sind, weil mein Gott, die AfD ist nicht verboten, die sitzt im Bundestag, die hat in Umfragen über 20%, ja, wie will ich denn so eine Riesenströmung in der Bevölkerung ignorieren, das geht ja doch eigentlich gar nicht. Es wird ja auch nicht gemacht von den Medien. Die setzen sich ja schon damit auseinander. Aber es gibt häufiger, gab es zumindest diese Forderung, man darf denen doch keine Plattform
bieten. Ja, und zumindest muss man sich als Medium manchmal, ne, der Stern wieder als Beispiel, Alice Weidel auf dem Cover, rechtfertigen dafür, dass man das tut. Ne? Und
ja,
man
kann genau,
das natürlich gut oder schlecht machen. Ja, aber
meine, das Interview vom Stern war jetzt meiner Meinung nach keine Glanztat. Ja, dass das jemand wie Alice Weidel interviewt wird, finde ich völlig in Ordnung, legitim und sogar, finde ich, muss so sein.
Es ist halt sozusagen in dieser Meinungsführerschaft, in der linksliberalen Meinungsführerschaft, sagen wir jetzt mal zugespitzt, natürlich immer nur in Ordnung, wenn man diese Leute zu Wort kommen lässt, wenn sie sich gleich selber entweder von selber irgendwie entblößen oder wenn sie auseinandergenommen werden. Und dieses Auseinandernehmen funktioniert halt oft nicht so, wie man sich das vorstellt. Hat noch nie funktioniert. Ja. Von Jörg Haider bis heute gibt es so viele Interviews, die eigentlich nicht so richtig gut gelaufen sind, weil die Interviewer immer versucht haben, gleich maximal aggressiv zu kennzeichnen, dass sie sozusagen gar nicht auf der Seite stehen von denen. Aber es geht ja auch nicht darum, auf irgendeiner Seite zu stehen, sondern zu hören, was habt ihr zu sagen und taugt das irgendwas, und was ihr sagt.
Das ist genau falsch, wenn der Interviewer oder die Interviewerin dann denkt, sie müsse jemanden vorführen oder entzaubern oder demaskieren. Das ist schon vor zig Jahren schiefgegangen, als Friedrich Küppersbusch den, wie hieß er, Schönhuber von den Republikanern mal bei Zack, hieß die Sendung, glaube ich, vom BR, interviewen wollte, ging auch mächtig in die Hose. Also das ist immer das ist aber dieses Grundproblem, wenn die Medien versuchen, sozusagen ihre Meinung oder denken, dass sie das wahre, schöne, gute vertreten. Das muss man den Leuten jetzt auch irgendwie nahe bringen. Und wenn ich jetzt so einen bösen Menschen da vor mir sitzen habe, muss ich den auch als bösen Menschen brandmarken und für jeden so sichtbar machen. Geht meistens schief. Und es ist ja auch ein bisschen paternalistisch zu denken, dass das Publikum so doof ist, es sonst nicht merkt, wie diese Person drauf ist. Ja, manchmal reicht es ja auch mal, er lässt sie einfach nur reden.
Ja, ne, aber dann darf man natürlich auch nichts durchgehen lassen. Jetzt weder
nein,
bei
man muss natürlich gut
Merz
vorbereitet sein.
Noch bei Habeck ja, oder ja. bei Frau Wagenknecht. Ne? Also ja, ist eigentlich ja, egal. Ja. So, und da sind wir halt wieder bei diesem Meinungsfreiheitsthema. Solange man da so ein paar Regeln beherzigt, und ich sage das jetzt bewusst vereinfachend, denn so einfach ist es eben nicht, müsste eigentlich diese Debatte um die Meinungsfreiheit eigentlich gar keine Debatte sein.
Ja. Gut, also gut, das ist jedenfalls ein sehr, sehr lesenswertes Stück, wer die Zeit hat und des Englischen mächtig ist, sehr empfehlenswert. Entschuldigung. Geht's noch?
Ja, muss ja. Geht. Ja. Sollen wir mal zu den, ja, also klar, wir hatten noch im vergangenen Jahr war die Ukraine großes Thema, Israel ist jetzt der Nahe Osten, der sogenannte Krieg der Bilder, auch ein problematisches Bild, wie ich finde, ist wieder ein großes Thema geworden. Das ist irgendwie ein fortlaufender Prozess. Wir hatten in unserer ersten Folge nach dem Wiederanfang dieses kleinen Podcasts uns auch mit diesem ganzen Nahost-Thema Berichterstattung beschäftigt. Was mir in den vergangenen Wochen immer so ein bisschen über den Weg gelaufen ist, ist so eine Position, habe ich auch im Deutschlandfunk, gab es da eine Mediensendung dazu, sind deutsche Medien zu pro-israelisch? Auf der Seite der israelischen Regierung ist damit meistens gemeint. Ne? Das hat mich immer so ein bisschen erstaunt, weil direkt nach dem Massaker vom 7. Oktober war es ja eigentlich so, dass das ganz auf der ganzen Welt das Mitgefühl mit Israel und den Opfern und den Geiseln ganz groß war. Und dann hat Israel sich gewehrt und hat erklärt, jetzt werden wir die Hamas zerstören. Und das hat für eine Flut von Bildern gesorgt, wo zivile palästinensische Opfer drauf zu sehen sind. Und auch denen gilt natürlich das Mitgefühl, ne, dass man da überhaupt, aber auch überhaupt so einen Vergleich macht, welche Opfer müssen stärker betrauert werden, was verschiedentlich gemacht wird, das ist schon bestürzend an sich. Ne? Ja. Und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich das auch in der Medien oder überhaupt in der Berichterstattung nicht gespiegelt sehe, dass die deutschen Medien jetzt, und da wird immer so gesagt, die internationalen Medien machen das viel ausgewogener, dass die auf der Seite von Israel einseitig stehen. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, das ist mir jetzt auch neu, also dieser Take. Ich habe eher den anderen Eindruck, dass häufig gesagt wird, die deutschen Medien sind zu Israel kritisch, ja, und machen hier eine falsche False Balance auf. Gerade die öffentlich-rechtlichen Medien werden ja häufig dafür kritisiert, dass sie zu pro-palästinensisch berichten, den Palästinensern oder der Hamas auf den Leim gehen mit ihrer Propaganda und so. Also das habe ich jetzt so noch nicht.
Das war bei diesem Angriff auf das Krankenhaus, also Angriff war es ja dann gar nicht, es war eine fehlgeleitete palästinensische Rakete, aber sofort haben einige Medien, auch eben internationale Medien, auch die New York Times, gesagt, das war ein Raketenangriff aus Israel auf dieses Krankenhaus. Hat sich dann als nicht haltbar erwiesen, dieser Bericht. Aber nee, das stimmt aber so nicht, dass die deutschen Medien, glaube ich, einseitig pro-palästinensisch sind.
Das ist, das ist die Kritik, die ich wahrnehme an den deutschen Medien. Ich habe jetzt noch keine Stimme gehört, die sagt, jo, die deutschen Medien sind zu israelfreundlich. Außer vielleicht
die gibt es, da gab es auch eindeutig, also bei Übermedien zum Beispiel einen Artikel, wo es dann aber auch gleich einen Gegenartikel gab. Das ist alles natürlich alles ein bisschen müßig vor dem Hintergrund dieser ganzen Auseinandersetzung. Es gibt natürlich diese historische deutsche Verpflichtung, an der Seite von Israel zu stehen, Staatsräson, das wird längst nicht laut Meinungsumfragen auch von allen Deutschen geteilt.
Ja.
Eine Mehrheit der Deutschen ist wohl der Meinung, man soll sich da lieber raushalten.
Und es ist natürlich keine Verpflichtung für die Medien.
Ne? Ja. So, aber also wenn wir über sozusagen den Medienaspekt dieses ganzen Themas sprechen, ist es schon bemerkenswert, wie da auch wieder immer diese Seiten aufgemacht werden. Ja, ihr seid stimmt, entweder so oder so oder so oder so. Ja. Ne? Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei diesem Meinungsfreiheit-Thema. Das geht alles darauf zurück, was ist eigentlich eine ausgewogene Berichterstattung? Ich kann das hier jetzt auch nicht klären oder auflösen, aber ne, allein auch deine Wahrnehmung, dass du diese These noch gar nicht gehört hast, obwohl es sie auch durchaus gibt und umgekehrt.
Ja, klar, glaube ich
auch. Zeigt ja, ne, wie da auch so diese Zerrissenheit eigentlich und überhaupt der Meinung zu sein, man müsste sich da jetzt irgendwie zu was bekennen, außer dazu, dass es natürlich die Verpflichtung ist, von Deutschland an der Seite Israel zu stehen. Aber das ist ja auch erstmal, es geht ja erstmal in erster Linie um Journalismus und was passiert denn aktuell, ja, und das einzuordnen. Und das ist doch das Allerwichtigste, ne? Aber da werden diese ganzen Kämpfe, also der echte Kampf wird dann mit so einem Medienkampf noch, von einem Medienkampf anscheinend noch begleitet, ne? Wo es dann Leute gibt, die sagen, ihr seid entweder so oder so und voreingenommen. Das ist alles, das macht es auch nicht leichter. Ne?
Wobei natürlich schon berechtigt ist, wenn man in einzelnen Fällen darauf hinweist, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist in der Berichterstattung.
Ich glaube, ich habe damals auch gesagt, es gibt gerade eine Studie, die angelaufen ist von einer NGO, die eben genau zum Beispiel anti-israelische, anti-jüdische Narrative in der Berichterstattung offenlegt. Ne? Aber das sind, glaube ich, Themen, die uns noch auch 2024 begleiten werden, denn so wie es aussieht, geht es weiter und auch gerade in der Berichterstattung wird es darauf ankommen, dass sehr, sehr verantwortungsbewusst zu machen, sage ich jetzt mal, Steinmeier.
Staatstragend,
ja. Ja, Steinmeier hier mal rum. Ja. Der kommt ja auch aus Ostwestfalen wie ich.
Ach so, daher weht der Wind. Gut.
Gut. Wir kommen zu unpolitischeren Themen.
Ja, jetzt wird so ein bisschen locker nochmal, obwohl Streaming Wars hieß es ja auch, soll man eigentlich machen, nicht machen, diese Kriegsvergleiche, ne? Aber die Streamer waren ja mal die Überflieger, jetzt ist so ein bisschen die Leidenschaft abgekühlt, wir haben auch schon drüber geredet hier, es wachsen die Bäume nicht mehr in den Himmel. Netflix und Disney haben sich jetzt auch der Werbevermarktung zwischenzeitlich zugewandt. Ich weiß gar nicht, ich habe gar keine aktuellen Zahlen gesehen, wie das eigentlich läuft bei denen, ob das jetzt ein rauschender Erfolg ist oder nicht. Am Anfang war es, glaube ich, so ein bisschen verhalten, diese Billig-Abos mit Werbung.
Ich glaube, es ist nicht so unerfolgreich. Ja. Also es werden signifikante Umsätze mit Werbung mittlerweile gemacht. Ja.
Und nichtsdestotrotz wird aber immer weiter an der Preisspirale gedreht und die Ausgaben werden ein bisschen stärker kontrolliert. Vor allem Disney so ein bisschen in der Bredouille, weil die doch sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben für Disney Plus, ihren Streamingdienst, der zwar sehr viele Nutzer angelockt hat, aber für einen sehr günstigen Preis. Mittlerweile wurde da auch an der Preisschraube gedreht. Netflix hat auch die Preise teilweise erhöht, in Deutschland noch eher moderat, geht aber noch einen anderen Weg und tut so die Trittbrettfahrer stärker aussieben. Also diesen Passwort-Teilen wird teilweise unterbunden mittlerweile von Netflix. Wenn man Freunden, Friends and Family einfach mal so das Netflix-Passwort gibt, kann ja Netflix feststellen, ob sie von einem anderen Ort sich irgendwelche Leute ständig einwählen und dann bekommt man dann so einen dezenten Hinweis, ja, man möge doch bitte auch ein eigenes Abo abschließen. Das hat anscheinend gefruchtet. Bei der letzten Netflix-Zahlenvorstellung war da doch ein signifikanter Anstieg an den Abos zu verzeichnen gewesen. Aber zwischendurch haben wir auch drüber geredet, die Produzenten beklagt, die Filmproduzenten, dass die in große Probleme kommen, weil auch die Streamer eben nicht mehr gar so viel produzieren, wie sie es noch vor kurzem produziert haben. Also es ist so ein bisschen eine Konsolidierungsphase der Streamer, so ein bisschen eine Ernüchterung. Aber das heißt natürlich nicht, dass Streaming jetzt auf einmal tot wäre, sondern es ist die Art und Weise, wie heute unterhalten, das Bewegtbild konsumiert wird, abseits von TikTok.
Ja, natürlich. Also die Umsätze nehmen ja auch nach wie vor ein bisschen zu, nicht mehr in diesen Riesensprüngen, wie wir das in den Anfangsjahren hatten, aber es wird mit Streaming, glaube ich, mehr Geld verdient. Die Nutzerzahlen sind nicht eingebrochen, sondern die Haushalte, achten einfach stärker darauf, für was wollen sie Geld ausgeben, und dass die Budgets werden ein bisschen runtergefahren, aber es wird insgesamt ja auch wahnsinnig viel gestreamt, ja, die dabei sind, die nutzen das auch intensiv, und die Frage ist eher, ne, glaube ich, das Streaming an sich ist die aktuelle und die künftig noch stärkere Mediennutzungsform für Unterhaltung, wer verbündet sich mit wem? Ne? Also Paramount und Warner verhandeln, Sky hat gesagt, sie können keine Originalserien mehr produzieren in Deutschland, aber kooperieren mit RTL. Da wird es Zusammenschlüsse geben, vielleicht auch auf höherer Ebene noch, ne? Was ist mit, aber Netflix, Amazon, Disney sind, glaube ich, gesetzt.
Zuerst ganz, weil wir doch neulich darüber geredet haben über Sky und RTL, dass die jetzt so eine Content-Partnerschaft machen, ob vielleicht nicht RTL oder Bertelsmann das deutsche Sky-Geschäft kaufen würde, oder ist das komplett aus der Luft gegriffen, diese Idee?
Ja, Pro7/Sat.1 war ja mal eine.
War mal im Gespräch, Thema, ne? Aber da wurde ja wohl nichts draus, ja.
Ja, schon, ne? Aber also da könnte man natürlich. Würde man, kommt auf den Preis an, ne? Würde ich mal so sagen.
Ja. Und dann würde Sky wahrscheinlich irgendwie bei RTL Plus reingewurschtelt werden. Aber das ist jetzt schon wirklich Spekulatius.
Ja. Nein, also diese Konsolidierung, die du ja auch angesprochen hast, die werden wir, glaube ich, weitersehen. Sie werden einerseits die Streamer aufs Geld gucken, aber andererseits auch nicht nachlassen, jetzt nicht irgendwie deutlich weniger machen. Denn dass wir Konsumenten fühlen uns natürlich einerseits überfordert und auf der anderen Seite wollen wir ja immer mehr Neues, damit wir uns auswählen, etwas auswählen können, damit für jeden auch was dabei ist. Die können eigentlich gar nicht jetzt sagen, so drei Serien müssen mal reichen im Jahr.
Das muss reichen.
So, das ist der Fluch dieses einerseits das Paradox, also dieses Paradox einerseits zu sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich sehen will, ich brauche 15 Minuten, um überhaupt irgendwas auszusuchen.
Ist aber auch so.
Und dann, ist so. Ja. Aber andererseits, wenn der halt nur sozusagen ein Supermarktregal hat, wo es ein Spülmittel gibt, dann denkst du auch, gibt's
wo ist denn die Auswahl? Ja, oder so, ich zahle so viel Geld nur für so ein Ding da, das soll ich jetzt nehmen? Nee. Dann kann ich ja gleich Traumschiff gucken im ZDF.
Gut. So, also wir werden einiges sehen, glaube ich, was sich da wirtschaftlich verschiebt. Für die Konsumenten wird es sicherlich sogar besser, weil die Preiskämpfe anhalten, die Bundles auch zunehmen, hier abonnieren Netflix und so zusammen für 20 Euro oder so. Magenta TV, genau.
Gut. Und wenn man sich das alles nicht leisten kann mit dem Streaming, dann muss man halt weiter ARD und ZDF gucken. Unsere öffentlich-rechtlichen, wobei die kosten
sehr
ja auch
zugespitzt,
die kosten ja auch ein bisschen Geld, ja. Es war jetzt dieses Jahr die Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, KEK. Die haben eine moderate Beitrag, KEF, ja, Entschuldigung, das andere ist die Konzentrationskommission, moderate Beitragserhöhung. Hast du die Zahl da, auf wie viel sie es vorgeschlagen haben zu erhöhen?
Knapp unter 19 Euro, ja, ne?
18
oder?
Euro.
96, irgendwas. 91.
Ja, irgendwie so. Ein paar 95. Cent, ich glaube 50 Cent oder so war die Erhöhung.
56
Cent. Da denkt man jetzt, ist nicht viel Geld, aber natürlich auf die Millionen Haushalte gerechnet, kommen dann doch ein paar erkleckliche Summen dabei raus. Es ist in den Öffentlich-Rechtlichen, es ist die alte Geschichte, immer wieder die gleiche. Die große Reform, sie wird angemahnt, aber sie kommt nicht wirklich in die Pötte. Dieser Arbeitskreis da, der sich kümmern soll um die Reform im Januar, soll der doch irgendwie tagen oder
der Zukunftsrat,
Die
Rundfunkkommission. Ja, genau. Aber das ist ja auch alles nicht verbindlich. Das ist eine Gruppe von 8 Experten, die jetzt sagen sollen, wie soll es denn aussehen. Aber wenn die jetzt sagen würden, dann legt mal ARD und ZDF zusammen, dann ist das überhaupt nicht
verbindlich. Dann würden die den Vogel, dann wird Norbert Himmler den Vogel zeigen. Ja.
Der ZDF-Intendant.
Ja.
Ja, also wir haben, glaube ich, so ein Jahr des Übergangs gehabt nach den RBB-Skandalen, Patricia Schlesinger und der Aufarbeitung, und so erleben wir jetzt, so haben wir in diesem Jahr, es gab Reformen, angekündigte Reformen in der ARD, dass so die Dritten, der Hörfunk ein bisschen reformiert werden sollen. Das ist natürlich angesichts dieser riesigen Fixkosten, die dieser Apparat verschlingt, nice, ja, aber wird natürlich nicht reichen, um irgendwie den Rundfunkbeitrag zu senken oder stabil zu halten. und das ist jetzt, glaube ich, die große Frage. Wagt noch mal jemand den Vorstoß und sagt, wir müssen dieses System grundlegend reformieren, weil in 5 Jahren ist es dann vielleicht soweit, dass man alles irgendwie plötzlich wieder abschaffen will, wenn es die falsche oder die richtige, je nach Sichtweise, Regierung ist, ja, weil die Politik muss das ja entscheiden. Oder versucht man das System als Ganzes zu erhalten und an Stellschrauben zu drehen und zu sagen, hier können wir noch ein bisschen was sparen und da noch ein bisschen.
Ne? Es muss eigentlich eine Großreform her, irgendwie. Ich weiß aber auch nicht, ob es klappt. Eigentlich müssen die zusammengelegt werden. Das wird natürlich ewig dauern, ja, zig Jahre oder Jahrzehnte, aber man muss irgendwann mal anfangen, in die Richtung zu marschieren. Es ist einfach ein Riesenquatsch, dass wir so zwei riesen öffentlich-rechtliche Anstalten da betreiben, die beide teilweise das Gleiche machen für ganz viel Geld. Das ist so ein Käse. Das ist irgendwie historisch gewachsen aus der Bundesrepublik. Ja, klar. Aber da muss man mal rangehen. Diese Stellschraubengedrehe, ich glaube nicht, dass das noch irgendwie... Also ich bin Team Großreform.
Ja, bin ich auch, aber sehe das ähnlich skeptisch wie du. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Und ja, aber gut, auch
oder
da,
also, es muss kommen, oder halt, sonst halt lange dauern. Man will ja gar nicht jetzt, ja, so, jetzt werdet ihr zusammengelegt, Hälfte der Leute weg oder so, sondern das ist halt ein ganz langer Prozess. Das wird vielleicht über 20 Jahre gehen oder so, diese Zusammenlegung oder noch länger, was weiß ich. Ja, aber man muss halt mal anfangen.
20-Jahres-Plan.
Ja, man muss halt mal anfangen. Ja. Nee, so, ja. Gut. Das sind die Öffentlich-Rechtlichen. Sicherlich werden wir noch den einen oder anderen Podcast nächstes Jahr zum Thema Öffis machen.
So, und zum Abschluss beschäftigen wir uns noch mit der Medienbranche, aus der wir ja, nee, du ja nicht, du kommst ja vom Hörfunk eigentlich. Na doch,
ich habe volontiert bei einer lokalen Tageszeitung.
Und dann warst du beim Radio, ne?
Ja, Entschuldigung,
das habe ich durcheinander gebracht. Ich habe auch bei einer Lokalzeitung angefangen. Die Printbranche, die sich ja auch schon so einem großen Teil, was Zeitungen angeht, digitalisiert hat, reformiert hat, das erleben wir auch jeden Tag in der Arbeit. Ich auch, das Print noch eine wichtige Rolle spielt, aber eben an die zweite Stelle gerutscht ist.
Also umsatzmäßig ist es häufig immer noch die erste Stelle.
Ja, kommt immer so ein bisschen drauf.
Aber sinkt halt deutlich ab und immer schneller ab.
Und wir haben dieses Jahr noch keinen, glaube ich, Tipping Point gesehen, wo man sagt, Print lohnt sich nicht mehr. Ich glaube auch, der wird halt, der ist ganz individuell für jedes Medium verschieden. Ne? Mhm. Aber wir haben gesehen, die Werbeumsätze sind deutlich zurückgegangen. Die Kosten sind eine Zeit lang sehr gestiegen für Energie und Papier. Das hat vor allem in der Zeitschriftenbranche ein bisschen für Verwerfungen gesorgt. RTL, Gruner und Jahr, ne? Einstellung von 22 Titeln, auch Titel wurden verkauft, Magazine, Burda hat reduziert, Motorpresse habe ich gesehen und bei Zeitungen geht so ein bisschen so in diese, da ist noch nichts verschwunden in dem Sinne, die Hamburger Morgenpost, eine zugegeben ja auch kleine Boulevardzeitung in Hamburg, möchte wahrscheinlich nur noch einmal in der Woche erscheinen.
Die Taz ja auch,
ne, also,
aber die machen das mehr so geplant, ja.
Ja, obwohl die Taz hat auch schon vor 3 oder 4 Jahren gesagt, wir sind die erste Zeitung, die es dann nur noch digital gibt. Da ist auch nicht viel passiert. Also einerseits Print widerstandsfähiger, als man eigentlich so gedacht hat, ja. Und auf der anderen Seite wird es halt jedes Jahr ein bisschen weniger Umsatz und ein bisschen weniger Gewinn, mit Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das wird sich, glaube ich, einfach fortsetzen, dieser schleichende Absenkungsprozess.
Und ich glaube, wir werden noch mehr solche Fälle sehen, wie in Ostthüringen da von Funke und irgendwo anders von Matzak. Habe ich jetzt gerade vergessen, wo in der Lausitz, glaube ich. Kann das sein? Wo sie teilweise erste Print-Tageszeitungsausgaben eingestellt haben, weil sie sagen, lohnt sich nicht mehr. Auch das Verteilen, hoher Mindestlohn, hohe Papierkosten.
Prignitz,
Entschuldigung.
Prignitz,
Projekt Prignitz, stimmt. Und also, dass einzelne Ausgaben erstmal verschwinden werden. Und das wird sich, fürchte ich, häufen. Wahrscheinlich, ich glaube, nächstes Jahr sehen wir das auf jeden Fall noch, dass einzelne Ausgaben verschwinden. Wahrscheinlich nicht ganze Titel. Aber das sind so ein bisschen die Vorboten, weil die Richtung geht halt eindeutig in eine Richtung. Also der Weg geht in eine Richtung und das ist aber weg von Print. Und ältere Zielgruppe mag das immer noch, die Print-Tageszeitung. Es macht aber halt auch einfach keinen Sinn, so eine Print-Tageszeitung heutzutage, wenn man digitalen Hardware nutzt, weil sie ist immer teuer, wahnsinnig teuer herzustellen, teuer zu distribuieren und sie ist inaktuell. Also
eine
Wochenzeitung
halt,
ja, schon oder ein Magazin, aber täglich Print macht einfach keinen Sinn mehr. Und das wird über kurz oder lang aussterben, bin ich von
überzeugt. Aber du brauchst halt auch ein funktionierendes Geschäftsmodell und da bleibt es auch richtig, dass viele, viele Verlage viel zu spät angefangen haben, was zu machen und andere, die jetzt eben nicht tagesaktuell oder politisch Nachrichtenmagazin oder so sind, die sich ja zwangsweise digitalisieren mussten wegen dieser hohen Frequenz. Da gibt es auch ein Segment von Zeitschriften, die das nie gemacht haben, weil sie das nicht für nötig erachtet haben und die haben kein digitales Geschäftsmodell. Ne?
Die
haben es einfach nicht.
Gut. Soweit, damit sind wir am Ende von unserem kurzen Parforce-Ritt, Hashtag aka Schweinsgalopp durch unsere Medienthemen des Jahres. Wir müssen Schluss machen, weil du pfeifst auf dem letzten Loch. Nein, natürlich nicht.
Geht noch.
Wünschen guten Rutsch, frohes neues Jahr. Wir hören uns wieder auf der anderen Seite bei diesem Podcast. Bis dahin, habt eine gute Zeit und behaltet die Nerven. Ganz wichtig. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.